Hallo und herzlich willkommen zum Seefunken, dem Podcast der Evangelischen Akademie Tutzing. Mein Name ist Dorothea Grass. Ja, im Park von Schloss Tutzing passieren in diesem Jahr merkwürdige Dinge. Die Roboter Rasenmäher, die sonst leise und fleißig über den Rasen gesurrt sind, die sucht man dieses Jahr vergeblich. Und dafür surrt es von ganz woanders. Bienen und andere Insekten schwirren über hohe Gräser, Schwalben fliegen im Tiefflug über den Wildwuchs und sie freuen sich über die Insektenmahlzeiten. Und im Park sieht man ab und zu eine junge Frau mit einem feinen Netz durch die Luft wedeln. Das ist die Botanikerin Saskia Ostner, die für ihre Masterarbeit in Ökologie die Biodiversität des etwa 2 Hektar großen Parks untersucht. Und warum sie das tut und was der Sinn von Parks als Inseln der Biodiversität ist, darüber spreche ich heute direkt mit ihr. Mein heutiger Podcast-Gast ist Saskia Ostner. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank.
Schön, dass Sie da sind, Frau Ostner. Sie sind Botanikerin und bald Ökologin. Den meisten von uns ist klar, was Ökologie bedeutet, was das heißt. Aber was genau macht eigentlich eine Ökologin?
Also das kann total unterschiedlich sein, je nachdem, worauf man sich spezialisiert. Der Begriff Ökologie ist ja sehr weit gefasst. Hauptsächlich geht es um Ökosysteme und die Gemeinschaften an Organismen, die wir finden. Es können Pflanzen sein, es können Insekten sein, das kann auch sehr feingliedrig sich zum Beispiel mit Ameisengemeinschaften beschäftigen und wie die mit ihrer Umwelt interagieren. Und dann gibt es natürlich verschiedene Richtungen. Also zum Beispiel gibt es einige Menschen, die dann in der Forschung bleiben und auch in der Wissenschaft weiter dann publizieren oder auch an der Uni in die Lehre zum Beispiel gehen. Es gibt aber auch viele, die dann im Naturschutz landen. Also zum Beispiel bei verschiedenen Naturschutzbehörden oder auch im Umweltamt gibt es da einige Stellen. Die meisten Städte haben ja auch eine eigene Biodiversitätsstrategie zum Beispiel, wo dann Ökologinnen gebraucht werden, die sich da einfach auch auskennen. Und dann gibt es auch viele Leute, die freiberuflich zum Beispiel kartieren gehen in Planungsbüros, die dann eben rausgehen und sich beispielsweise Wiesenflächen anschauen, ob die schon naturschutzfachlich relevant sind von den Arten, die da vorkommen oder eben noch nicht, ob da vielleicht Störeinflüsse sind. Zum Beispiel Düngung haben wir ganz oft als Störeinfluss. Das ist eine Möglichkeit, dann freiberuflich zu sein. Und es gibt auch viele Leute, vielleicht kennen das manche Hörerinnen auch, in Nationalparks oder Naturparken gibt es oftmals so Führungen, die dann von Rangern zum Beispiel gemacht werden. Und das ist auch so ein klassisches Ziel, weil die sich auch ganz gut mit dem Ökosystem Wald zum Beispiel auskennen und da auch aber verschiedene Ebenen. Also die kennen die Pflanzen, die kennen aber auch ein paar Vögel, die kennen auch Insekten und so, ja, können die dann eben auch Bildung betreiben. Und das ist so die dritte Sparte, die dann ganz, ja, recht beliebt, sage ich mal, auch ist. Als QuereinsteigerInnen dann sozusagen können dann Ökologinnen in der Umweltbildung Fuß fassen. Und das ist auch ein Standbein, auf dem ich gerade stehe, als Umweltbildnerin, vor allem in Umweltbildungszentren. Da gibt es in Bayern ein paar und vor allem in Bayreuth, da wo ich studiere, zum Beispiel den Lindenhof vom Landesbund für Vogelschutz, wo immer wieder, ja, Workshops, Seminare angeboten werden für Erwachsene, aber auch für Kinder. Und ja, so ist es ein super breiter Bereich, wo jeder sich aussuchen kann, was er oder sie gerne möchte.
Und Sie sind jetzt auf dem Weg, Ökologin zu werden. Sie machen ja Ihre Masterarbeit, um sich so nennen zu dürfen. Stimmt das? Habe ich das richtig jetzt so gesagt?
Genau, also das ist der Master, den ich gerade mache in Ökologie und Biodiversität. Und am Ende bin ich dann Ökologin, genau.
Ich habe schon eingangs gesagt, dass der Park oder das Bild, was sich den Menschen gerade in unserem Park bietet, ein anderes ist als das, was sie sonst so kennen vom Schloss Tutzing und seinem Park. Also wir haben momentan nicht so viele gemähte Rasenflächen wie sonst, sondern das Gras wächst höher. Und es blühen Blumen und Gräser. Das heißt, jetzt sind sie schon wieder etwas am Abblühen. Und es gibt gemähte Wege. Und neben diesen gemähten Wegen standen kleine Schilder. Die stehen da immer noch. Und darauf steht, bitte nicht betreten. Das ist die Probefläche einer Masterarbeit zur Biodiversität dieser Parkanlage. Artenzahlen und Verbreitung von Pflanzen, fliegende Insekten und Vögeln werden hier bis Ende Juli näher untersucht. Was haben Sie denn da genau untersucht und zu welchem Zweck vor allen Dingen?
Da muss ich ja mal ein bisschen ausholen. Das ist nämlich eine vielschichtige Arbeit gewesen. Und ich hatte das große Glück, dass ich auch hier in meiner Ansprechpartnerin, Frau Findeis, sehr starke Kooperationspartnerin gefunden hat, die mir da in vielen Punkten entgegengekommen ist und ich auch von der Hausmeisterei sehr unterstützt wurde, geeignete Flächen für die Untersuchung zu finden. Und da, wie ich schon erzählt habe, auch in einem Ökosystem immer verschiedene Ebenen von einem Nahrungsnetz wichtig sind, ist das auch genau der Ansatz gewesen, den ich verfolgt habe in meiner Arbeit. Wir haben zum einen die Primärproduzenten, die Pflanzen, die so die Grundlage für alle anderen Lebewesen darstellen. Die haben wir untersucht, das heißt die Pflanzenwelt komplett, also die Krautigen, das heißt die Einjährigen, die auch immer wieder sterben, sich erst aussamen müssen, damit sie wiederkommen, aber auch die Gehölze wurden untersucht. Und als Grundlage, um zu sagen, was eigentlich dort in der Anlage vorkommt. Also das war besonders auf den Wiesenflächen spannend, wie Sie gesagt hatten, wurden die ja lange immer sehr kurz gehalten, bis auf die große Wiese, wo ich gehört habe, dass die schon einmal auch länger war. Aber da ist es eben sehr interessant dann zu sehen, was kommt da eigentlich hoch, wenn man das mal wachsen lässt, weil wenn das immer kurz ist, weiß man es eigentlich gar nicht. Man kann vielleicht ein bisschen erahnen, besonders bei den Gräsern, das könnte dieses oder jenes werden eventuell, aber auch bei den Krautigen, viele kommen überhaupt nicht so zur Geltung, dass man die richtig bestimmen kann. Dazu braucht man oft auch Blütenmerkmale. Und von dem her, ja, war das jetzt ein großes Geschenk. Wir haben nämlich dann auf den Wiesenflächen jeweils quasi repräsentative Probeflächen genommen von 5 Quadratmetern, also oft in Kreisformen oder am Rand, wo sie eben die Besucherinnen nicht stören, wo man da einfach ja quasi sich ein bisschen Arbeit spart und dafür aber sehen kann, was da wachsen kann. Und das hat dazu gedient, dass wir denen, dass ich sagen kann am Ende von meiner Arbeit, ob das zum Beispiel sehr nährstoffreiche Flächen sind, ob da viel Verdichtung ist, ob da vielleicht auch viel Feuchtigkeit ist oder ob es eher trocken ist, damit man dann im Endeffekt auch sagen kann, was lohnt sich dort anzupflanzen? Also welche Samen werden dort gut aufgehen? Was wird sich dort langfristig vielleicht für eine Gesellschaft etablieren können? Stimmen die Umweltbedingungen dafür? Und deswegen haben wir erstmal geschaut, gut, was kann da eigentlich hochkommen? Genau, dann die nächsthöhere Ebene, was natürlich für die Pflanzen gleichermaßen wichtig ist wie für die Bestäuber, sind eben die Insekten, die fliegenden Insekten, die sich ja von den Pflanzen ernähren, aber die Pflanzen sind auch auf die Bestäubung angewiesen. Es ist so ein wechselseitiges Profitieren quasi. Und deswegen habe ich als nächste Ebene die Insekten untersucht. Die wurden vor allem auf der großen Wiese untersucht, die Besucherinnen sicher kennen, wo man den großartigen Ausblick direkt auf die Alpen hat, wenn man schon am Gebäude steht. Und die Wiese durfte ganz wachsen. Dann haben wir Wege festgelegt durch die Wiese hindurch, damit man nicht immer außen rum gehen muss. Und es war uns auch wichtig, dass die Menschen trotzdem die Möglichkeit haben, der Wiese zu begegnen. Also dass es keinen Ausschluss bedeutet, wenn eine Wiese hochwächst, sondern dass auch gleichzeitig das als Aufenthaltsraum und auch als Erholungsraum genutzt werden kann und auch, dass dem begegnet werden darf. Genau, und dort habe ich eben recht spät, weil viele Insekten brauchen recht lang, um sich zu entwickeln und die meisten kann man nur bestimmen, wenn sie adult sind, sagt man. Also die haben mehrere Entwicklungsstadien meistens und wenn sie fertig entwickelt sind, kann man sie auf die Art auch bestimmen. Und deswegen habe ich 2 Erhebungen, eine im Juni, eine im Juli gemacht, um auch zu sehen, wie sich das über die Zeit weiterentwickelt. Tatsächlich waren die Erhebungen auch sehr unterschiedlich. Also es war sehr spannend. Ich bin bei der Insektenbestimmung jetzt noch nicht weit gekommen, weil ich eigentlich eben Botanikerin bin und mich da erst einarbeiten muss. Aber also es war sehr interessant. Ich habe um die 70 Arten gefunden, die dort vorkommen. Auch besonders viele Fliegen. Und was auffällig ist, beim ersten Mal, als noch mehr Blüten da waren, da haben wir auch sehr viele Bienen gehabt und Hummeln. Und also eben die klassischen Bestäuber. Und bei der zweiten Aufnahme, da hat es davor recht viel geregnet und die meisten Blüten waren abgeblüht, es war sehr grasig. Da haben wir dann viele, viele Fliegenarten gehabt. Also es verändert sich dann trotzdem, obwohl es nur 1 Monat dazwischen ist, die Gesellschaft auch schon sehr. Ja, und ich bin schon ganz gespannt auf die Auswertung. Und die dritte Gruppe, die wir dann noch erhoben haben, die ernährt sich dann wiederum von den Bestäubern, das sind die Vögel. Das heißt, wir haben seit Anfang März bis jetzt in den Juni hinein jeden Monat eine Erhebung gemacht. Da habe ich zusammengearbeitet mit dem Landesbund für Vogelschutz in Starnberg. Da hat mir eine Ehrenamtliche geholfen, die Vögel zu bestimmen, per Gesang, weil ich selbst eben auch hier nur grundlegende Kenntnisse habe. Und die war dann wirklich so, ja, bereitwillig, mich viermal zu begleiten. Wir sind da immer in den Morgenstunden nach Sonnenaufgang durch den Park gelaufen. Das ist eine festgelegte Methode nach dem DDA, das ist der Dachverband der deutschen Avifaunisten. Das heißt, wir sind eine festgelegte Route gegangen, jedes Mal ungefähr eine Stunde lang und haben auf einer Karte notiert, welche Arten wir gehört oder gesehen haben und
Und
auch
haben
die
Sie die auch
Verhaltensweisen.
aufgenommen, diese Arten? Also um sie auch zu bestimmen, haben Sie das aufgenommen oder haben Sie das einfach
Die Stimmen,
gehört?
meinen Sie?
Die Vogelstimmen.
Nein, die genau, die wurden nur in dem Moment eben gehört und die Aufnahme erfolgt dann quasi über die, dass man aufschreibt, welche Art man gehört hat.
Verstehe.
Genau. Genau. Und so haben wir dann eben vier Karten erstellt von diesen Tagen und die wurden dann zusammengefasst zu Revierkarten. Das heißt, man kann darüber feststellen, ob man immer in der gleichen Ecke ein Buchfink hört oder immer an der gleichen, wenn man ums Eck herum geht, schimpft die Amsel, dann weiß man, okay, sehr wahrscheinlich, dass sie dort brütet. Und dann kann man eben Revierkarten erstellen und wir haben von rund 40 Vogelarten, die wir gehört haben, waren noch einige Durchzügler dabei und wir konnten für 20 Arten tatsächlich auch sehr sicher Reviere nachweisen auf dem Gebiet der Akademie. Also es ist wirklich schon sehr großartig und ich glaube auch, dass die Vögel etwas sind, was auch die Besucherinnen selbst gut erfahren können, weil man da viele Punkte hat, wo man sich einfach nur hinsetzen muss und man hört sehr viel.
Also was sind so Vogelarten, die man hört? Sie haben jetzt schon zwei genannt, aber vielleicht können Sie so exemplarisch sagen, was sind so unsere größten Vogelgruppen, die wir haben, die man gut hören kann?
Genau, also was wir ganz, ganz viel im Park gefunden haben, sind natürlich die Buchfinken und je nach Jahreszeit auch unterschiedliche Dominanzen. Also wir hatten zum Beispiel im Frühjahr ganz lange, dass die Stare sehr prominent waren. Das ist vielleicht manchen Besucherinnen auch schon aufgefallen. Die waren auch in den Kästen, die dort aufgehangen sind und sind wirklich in großer Zahl und überall zu hören. Die machen ja sehr viele andere Vögel nach und es ist manchmal ein bisschen schwierig. Man denkt dann, ah, wow, da ist ja wirklich eine seltene Vogelart, aber es ist eigentlich ein Star, der eine Art nachmacht. Und genau, das war am Anfang ein bisschen schwierig, aber Gott sei Dank, dank der Efi, das war die Dame, die mich begleitet hat, da konnten wir das dann doch gut unterscheiden. Also die Stare waren da sehr häufig und dann im zweiten Teil hatten wir oft Mönchsgrasmücken, die da sehr, also im ganzen Park eigentlich verteilt viel gesungen haben. Wir hatten aber auch einige seltene Arten oder die man zumindest seltener hört, das ist zum Beispiel der Grauschnäpper. Da waren recht viele dann auch, vor allem bei der letzten Erhebung, da wird wahrscheinlich jetzt auch immer noch was los sein. Genau. Und es gibt auch immer wieder zum Beispiel den Bergfink, den haben wir auch gehört. Das ist aber ein klassischer Weitstreckenzieher, der wird wahrscheinlich dort nicht brüten. Der ist einfach auf dem Weg gewesen und hat dort eben kurz Rast gemacht und den durften wir dann hören.
Sie haben ja auch die Pflanzen ja untersucht, Sie haben es vorhin schon gesagt. Und Sie haben zwei Orchideenarten, glaube ich, sogar gefunden. Vielleicht können Sie das nochmal erzählen.
Ja, genau, das war sehr überraschend für mich auch. Sind zwei Arten, die man tatsächlich schon ab und zu findet, aber dass im Park auf den Flächen, die so oft gemäht werden, die Orchideen überleben konnten, obwohl das ja wirklich seit langer, langer, also mehreren Jahrhunderten gemäht wird, das ist wirklich sehr erstaunlich. Also es war einmal das große Zweiblatt. Das war direkt vor dem Restaurant, eigentlich auch fast unter dem Gehölz. Also ich war erst sehr erstaunt. Ich dachte erst, was ist das denn? Ich habe es erst nicht zuordnen können und dann herausgefunden, dass es tatsächlich eine Orchidee ist. Und dann auch eben auf zwei Wiesenflächen, da gab es noch auch das große Zweiblatt und eine andere Art, und zwar das Waldvöglein, das Weiße. Das ist sehr erstaunlich, weil das war bei den großen Buchen in der Nähe vom Nachbargrundstück. Da stehen zwei sehr große alte Buchen. Und unter diesen Buchen kann man wirklich feststellen, dass die Vegetation sehr waldähnlich ist. Es sind viele typische Waldarten da und eben auch das weiße Waldvöglein ist eine typische Buchenwaldart. Und ja, plötzlich kommt die dort auch vor. Und da haben wir eben so ein kleines, ja, wie sagt man, ein Dilemma. Weil Orchideen generell unter Artenschutz stehen. Die sind ja eben geschützt, generell, auch wenn es häufige Arten sind. Und das ist aber eben in dieser Fläche, ja, jetzt eine Frage, wie gehen wir damit um? Denn wir haben eine Orchidee, aber wir haben auch einfach eine Parkfläche, die wird als Liegewiese genutzt. Wie können wir das verbinden, den Naturschutz und auch die Nutzung?
Da sind Sie wahrscheinlich noch am Überlegen, wie da mit jetzt umgegangen wird.
Genau, das ist die große Frage meiner Arbeit eigentlich. Ja, wie das im Endeffekt eine Synthese ergeben kann, dass er genutzt werden kann, auch als Erholungsraum dienen kann, vielleicht sogar noch mehr Erholung bieten kann, wenn man der Natur mehr begegnen kann. Aber auch gleichzeitig, wie kann man Arten fördern, wie kann man Arten schützen, die schon da sind? Das ist genau die große Frage, die meine Arbeit beschäftigt.
Sie haben mir bei unserem Rundgang, den wir vor einer Weile gemacht haben, durch den Park Biotopbäume gezeigt. Und das fand ich eine ganz spannende Geschichte. Vielleicht können Sie mal erklären, was sind eigentlich genau Biotopbäume?
Genau, Biotopbäume, auch Habitatbäume manchmal genannt, sind Bäume, die besondere Strukturen haben. Das heißt, die Strukturen ermöglichen anderen, oft sehr seltenen Arten, zu leben. Und sie bieten Lebensraum, sind quasi ein eigenes Ökosystem, weil dort die Arten, also die Arten, zum Beispiel holzabbauende Käfer oder auch Pilze, kommen nur dort vor. Und vielleicht kennen manche Hörerinnen und Hörer auch Spechthöhlen, also klassisch, wenn in einem abgebrochenen Ast oder auch am Stamm selbst ein Specht seine Höhle gemacht hat. Der Specht brütet dort drin, dann gibt es vielleicht noch ein paar Nachfolgearten, die dort reingehen. Zum Beispiel Fledermäuse sind auch gerne mal in Spechthöhlen. Und dann nach einer Weile vielleicht kommt ein Pilz hinein. Und nach einiger Zeit wird diese Höhle immer größer und größer und es kommen auch Käfer hinzu und verschiedene andere Insekten, die dort leben können. Und so wird irgendwann diese kleine Spechthöhle, die eigentlich von einer Art einfach nur als Nistmöglichkeit genutzt wurde, wird irgendwann, dient so vielen Arten als Lebensraum, ja, dass da einfach das sehr, sehr besonders, sehr selten und auch schützenswert ist dadurch. Und gerade in der Akademie, da haben wir eben einen sehr alten Baumbestand und ich habe um die 30 Habitatbäume gefunden. Also es gibt sehr viele Spechtlöcher. Es gibt aber auch sehr viele Mulmhöhlen. Und Mulmhöhlen, das ist was ganz Besonderes. Das ist quasi ein eigenes Ökotop. Da gibt es ganz viele Arten, die dort sind. Das ist, wenn ein Baum zum Beispiel aufreißt an einer Stelle, dann können dort Arten quasi angreifen. Sie können dort ihre Eier reinlegen. Es entstehen kleinere Höhlen. Die Larven fressen das Holz und sie koten sozusagen auf den Grund dieser Höhlen. Und der Mulm besteht eigentlich im Endeffekt aus den ganzen Hinterlassenschaften der verschiedenen Käferarten und auch andere Insektenarten, die sich dort wohlfühlen. Und da kann man dann, wenn man in so eine Höhle greift, also es gibt sehr viele, sehr große Höhlen in der Akademie, wo man sich das mal anschauen kann. Man muss nicht unbedingt reingreifen, um es zu sehen, aber man kann. Und wenn man das auf die Hand nimmt, sieht man, dass das ganz viele kleine Pellets sind. Und je nach der Größe dieser Pellets und auch der Farbe können dann Experten und Expertinnen beurteilen, ob dort seltene Arten, zum Beispiel der Eremit, der in Deutschland stark gefährdet ist, ob der dort vorkommt oder nicht. Das kann man dann an den Pellets erkennen.
Wir entschuldigen die Störung manchmal ab und zu. Scheint unsere Internetverbindung nicht ganz so stark zu sein. Wir sind natürlich nach wie vor über Zoom verbunden und können uns leider gerade nicht physisch sehen. Deswegen alle diejenigen, die das jetzt gerade hören, genau, das sind einfach technische Gründe und wir bitten das zu entschuldigen. Das sind sozusagen Höhlengebiete in Bäumen, die wir jetzt hier auf unserem Gelände haben. Ich fand das wahnsinnig spannend. Ich finde auch, dass die Bäume sehr schön aussehen, die von außen bewachsen sind. Und die Bäume sind ja auch nicht tot. Die leben ja nach wie vor weiter. Die sind umgeben von mehreren Pflanzen und Nistkästen oder haben wir, glaube ich, auch an manchen Bäumen angebracht. Die sind dem natürlich noch förderlich, ne? Dass dann die Vögel sich vor allen Dingen dahin begeben.
Genau, also man muss sagen, dass die Nistkästen sind ja im Endeffekt ein Ersatz für eben solche natürlichen Lebensräume, also eben sehr alte, große Bäume, wo die Möglichkeit besteht, Höhlen selbst reinzubauen. Und mit Nistkästen können wir diesen Lebensraum sozusagen ersetzen. Genau.
Spielt denn die Seenähe, die wir hier haben, ist ja unmittelbar am Starnberger See, spielt das für die Biodiversität, die Sie hier vorgefunden haben, eine Rolle?
Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, man merkt es vor allem bei den Wiesen, es sind viele feuchte Zeigerpflanzen dort, die ja eigentlich darauf angewiesen sind, dass die Wiese ein bisschen nasser ist. Es scheint zwar nicht so, weil das Ufer ja doch recht hoch gelegen, also die Wiesenflächen sind recht hoch gelegen im Vergleich zum Ufer, aber trotzdem sieht man an den Pflanzen, dass auf jeden Fall auch viel Feuchtigkeit im Boden ist. Und das wiederum beeinflusst ja auch die Tierwelt. Also zum Beispiel gibt es ein Schmetterling, das ist der Wiesenknopf-Ameisenbläuling. Der kommt im Naturschutzgebiet direkt nebenan den Karpfenwinkel vor. Der ist sehr selten, der steht auf der roten Liste. Und der ist auf den Wiesenknopf angewiesen. Das ist eine Pflanze, die eben besonders auch in feuchten Wiesen vorkommt. Und die könnte man zum Beispiel dann auch dort ansiedeln. Also das ist so eine Möglichkeit, das dann weiterzuentwickeln, was man eben sieht auf der Grundlage von den Pflanzen, die dort jetzt schon wachsen. Und außerdem habe ich bei der Insektenerhebung, sind mir auch einige Libellen über den Weg gelaufen und auch Köcherfliegenlarven, nicht Larven, sondern eben Köcherfliegen, die man gesehen hat. Und ja, da werde ich noch sehen, welche das sind und was die dann genau sagen, weil es gibt nämlich Arten, die einem zeigen, ob das Gewässer eher sauber ist oder eher schmutzig oder eher bewegt oder eher still. Und da werde ich dann noch sehen, was das dann tatsächlich aussagt. Aber auf jeden Fall gibt es Arten, die auf Wasser angewiesen sind als Lebensgrundlage, wie eben die Libellen.
Wir sind schon sehr, sehr gespannt auf das, was dann noch weiter bei den Untersuchungen rauskommen wird. Wenn man jetzt ganz allgemein denkt, für was sind Parkflächen nicht nur eben hier bei uns in Tutzing, sondern für was sind Parkflächen ganz allgemein in Städten oder in Gemeinden oder überhaupt in bebauten Gebieten eigentlich gut? Was leisten Parkflächen?
Ja, es ist eine wichtige Frage. Also Parks werden ja oft unterschätzt und auch insbesondere von Ökologinnen oft unterschätzt, denn natürlich sind sie weit weg von natürlichen Systemen, aber trotzdem zeigen neue Erkenntnisse, die sich damit beschäftigen, auch, dass Parkanlagen und insbesondere größere Parkanlagen mit alten Baumbeständen, dass das ein Faktor ist, der super wichtig ist, um Biodiversität in stark bebauten Gebieten zu erhalten, weil sie sozusagen, wie ich vorher auch von den Bergfink erzählt habe, das ist sozusagen wie eine Insel ist für Biodiversität, wenn außen herum viel Bodenversiegelung zum Beispiel herrscht oder auch die Distanzen sehr weit sind zu anderen naturnahen Gebieten, dann können dort sozusagen ja, die Gemeinschaften einen Rückzugsort finden. Und das ist natürlich super wichtig, gerade wenn man bedenkt, dass auch die landwirtschaftliche Nutzung immer eine Rolle spielt. Also in Gebieten, wo sehr intensive Landwirtschaft betrieben wird und auch sehr flächendeckend, da spielen auch gerade Parks eine große Rolle. Und auch Gärten, Privatgärten darf man auch nicht unterschätzen. Das sind einfach immer so Mosaike, die dann für viele Arten wichtig sind. Gerade die mobilen Arten, also Vögel profitieren da sehr stark davon, weil sie können eben auch von Garten zu Garten, von Park zu Park sich fortbewegen. Für manche Insekten wird es dann schon schwieriger, aber die brauchen eben trotzdem auch den Lebensraum, um dann eventuell mal mit anderen Parkanlagen dass sich die Populationen mischen können und weiterhin erhalten. Weil immer, wenn die Habitate verinseln, sagt man da, dann ja, verödet das genetische Material und dann haben wir eigentlich gar keinen Austausch mehr. Und wenn eine Art dann ausstirbt, haben wir ganz schwierig nur, dass wieder Nachfolge besteht, weil eben drumherum durch die ganze Landwirtschaft und durch die ganze, ja, Isolierung, Habitatisolierung eigentlich im Endeffekt niemand mehr nachkommt und so verarmen dann auch unsere Bestände an allen möglichen Arten. Also bei Insekten ist es sehr stark bekannt und bei Pflanzen eben auch. Vögel sind da noch ein bisschen, ja, glücklich, dass sie sich so weit fortbewegen können selbst, ja.
Wenn man jetzt selber zu Hause einen Garten hat oder vielleicht sogar einen kleinen Park, ich weiß es nicht, worauf muss man achten, wenn man auf ökologische Weise einen Garten anlegen möchte oder ihn auch pflegen möchte dann?
Das ist ein Thema, mit dem werde ich mich noch sehr intensiv beschäftigen, denn ich schreibe ja auch ein Konzept für die Akademie, wie sie jetzt den Garten noch ökologischer nutzen können, wie das aufgewertet werden kann. Was ich generell gerne sagen will, ist, dass es wichtig ist, der Natur ein bisschen Raum zu geben. Also die Natur, wenn Sie einen Garten haben, schauen Sie, dass Sie vielleicht, wenn es nur ein Eck ist, in dem die Natur machen darf, was sie möchte, in dem sie wachsen kann, wie sie will, in dem auch vielleicht mal was überwuchert werden darf, dann lassen Sie das zu. Das ist super wichtig. Und was auch gerade für diese Pyramide, die ich jetzt ein bisschen erklärt habe, mit den Pflanzen, den Insekten und den Vögeln wichtig ist, dass es Wiesenflächen gibt, die auch mal blühen dürfen. Also die meisten Wiesenflächen, wenn sie nicht sehr nährstoffreich sind, denen genügt es, wenn sie ein-, zweimal im Jahr gemäht werden. Und dann können Sie sie zwischendurch auch immer wieder nutzen. Oder es gibt gute Hybridmöglichkeiten sozusagen, dass man Teile stehen lässt und Teile auch mäht, sodass aber immer ein Nahrungsangebot auch für die Insekten besteht. Und oft muss man sagen, es ist auch sehr schön. In der Akademie war es genauso. Die Wiese sah super aus, als sie nicht gemäht war. Also man staunt dann wirklich, was man alles hat. Und so kann man vielleicht auch selber ein bisschen dafür sich begeistern, was eigentlich auf den eigenen Wiesen, auch wenn es nur eine kleine Fläche im Garten ist, was da alles hochkommt. Und die Pflanzen sind oft auch tatsächlich ja, medizinisch wertvoll. Also zum Beispiel die Schafgarbe ist eine Pflanze, die ganz oft auf Wiesen vorkommt, die aber auch als Teepflanze sehr gesund ist. Und ja, so kann man vielleicht dann doch noch den einen oder anderen Nutzen selbst daraus ziehen.
Was macht den Park der Evangelischen Akademie Tutzing für Sie so besonders? Sie haben sich jetzt eine ganze Weile damit auseinandergesetzt. Was lässt sich dazu sagen?
Also dort ist es tatsächlich so, dass der alte Baumbestand, also diese ganz vielen unglaublich alten, mächtigen Bäume, sind sozusagen der Schatz der Akademie. Das muss man ganz deutlich sagen. Also es gibt sehr viele Bäume, die nachweislich über 200 Jahre alt sind. Das ist was eigentlich, also vor allem im Forst, kaum mehr vorkommt. Die meisten Bäume werden nach einer sehr kurzen Umtriebszeit unter 100 Jahren, wahrscheinlich unter 50 Jahren schon umgeschlagen. Und so gibt es solche alten Bäume, sind sehr selten, werden noch vielleicht, manchmal kennt man das, dass die dann markiert werden als Tanzlinde oder tausendjährige Linde oder so. Da gibt es dann sowas. Aber in dem Park sind die tatsächlich sehr gut gepflegt. Also die sind vital. Die haben ganz selten nur Pilze. Es gibt eine Linde, die leider jetzt dann weg muss. Die hat einen Pilz am Stammfuß. Aber der Rest, also das ist aus Sicherheitsgründen, da muss natürlich auch drauf geachtet werden im Park. Aber obwohl die Bäume so alt sind, sind die wirklich sehr gesund und ja, das ist einfach ein ganz großer Schatz.
Wenn ein Besucher hierher kommt oder eine Besucherin, jeder Mensch, der hier das Tor durchschreitet und das zweite Tor und dann sich in den Park begibt, wären die Worte, mit denen Sie diesen Menschen begrüßen würden? Worauf sollte dieser Mensch sein Augenmerk richten? Was lohnt den ersten und den zweiten und den dritten Blick ganz besonders?
Ja, also ich würde erstmal den Menschen beglückwünschen, sich einen so alten Park ausgesucht zu haben. Und ja, besonders würde ich zwei Punkte empfehlen zum Verweilen, sage ich mal. Das ist zum einen eine Wiese, je nachdem, wie sich das entwickeln wird, sich eine ungemähte Stelle zu suchen und einfach vielleicht dort, vielleicht nimmt man sich einen Hocker, vielleicht setzt man sich auf die Wiese. Und einfach ein bisschen Zeit zu verbringen, zu beobachten, was dort für Pflanzen sind, für verschiedene und was dort auf einen Insektenverkehr herrscht. Und einfach vielleicht auf Augenhöhe mit den Gräsern zu sitzen und sich das einfach anzusehen, wie diese Pflanzen im Wind liegen und wie sie ja dabei immer weiter wachsen und reifen und vielleicht kurz dieses Gefühl in sich aufzunehmen, wie trotz dieser Stetigkeit immer Entwicklung auch in der Natur passiert und diese Ruhe vielleicht ein bisschen mitzunehmen. Ja, und genau das Zweite, was ich auf jeden Fall empfehlen würde, das sind eben die alten Bäume, also die zum Beispiel die Linden, die direkt bei der großen Wiese stehen. Da gibt es ganz spannende große Höhlen. Und wenn man sich dafür interessiert, wie das aussehen kann, gerne einfach diese Höhlen mal näher anschauen, vielleicht mal sogar mit dem Handy reinleuchten. Da drinnen ist nämlich in der Höhle auch, also im hohlen Baum ist ein Spechtloch in der Linde auf der rechten Seite. Also es ist vielleicht auch ein bisschen eine Schatzsuche. Und ja, da kann man einfach mal ein bisschen diese Komplexität und die Vielfältigkeit des Parks auch genießen. Genau.
Jetzt freue ich mich auf das nächste Mal, wenn Sie wieder bei uns sein werden, weil dann werde ich mir, glaube ich, von Ihnen mal die kleine Höhlentour zeigen lassen bei uns in der Akademie. Das
Ja,
letzte
gerne.
Mal saßen wir ja auf der Wiese und ich habe die Schwalben beobachtet, die die Insekten aus der Luft gefressen haben und ganz tief geflogen sind. Das hatte ich vorher auch so noch nie vor unserer Haustür gesehen. Frau Ostner, ganz, ganz lieben Dank, dass Sie bei uns waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke für das Gespräch und alles, alles Gute.
Sehr gerne, vielen Dank, bis bald.
Bis bald. Dankeschön. Das war die Sommerausgabe des Seefunken-Podcasts der Evangelischen Akademie Tutzing. Dieses Mal über Insekten, Pflanzen und Vögel und über Parks als Inseln der Biodiversität. Ich freue mich, wenn Sie uns bald einmal besuchen. Wenn nicht bei einer Veranstaltung, dann finden Sie ja vielleicht schon am 12. September dazu Gelegenheit, wenn wir zum Tag des offenen Denkmals empfangen und allen interessierten Menschen, Spaziergängerinnen und Parkliebhabern die Pforten von Schloss Tutzing öffnen. Zum Abschied möchte ich, einfach weil es so gut zu unserem heutigen Thema und zur Jahreszeit passt, Paul Gerhardt zitieren. Geh aus, mein Herz, und suche Freud in dieser lieben Sommerszeit an deines Gottes Gaben. Schau an der schönen Gärten Zier und siehe, wie sie mir und dir sich ausgeschmücket haben. Mein Name ist Dorothea Grass und ich danke Ihnen fürs Zuhören und ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind und diesen Podcast weiterempfehlen. Bis dahin, alles Gute und auf Wiederhören.